Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Unangenehme Wahrheiten. Wie kann die medizinische Versorgung zukunftsfest ausgerichtet werden? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit Dr. Moritz Völker, dem Vorsitzenden der jungen ÄrztInnen im Hartmann-Bund.
Dr. Moritz Völker ist seit Oktober 2023 Arzt im Zentrum für Notfallmedizin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Zuvor war er Anästhesist in Weiterbildung am Evangelischen Krankenhaus Herne und am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Er ist Vorsitzender der jungen ÄrztInnen im Hartmann-Bund und engagiert sich für die Verbesserung des Gesundheitssystems. Dr. Völker hat einen Abschluss in Humanmedizin von der Universität Witten-Herdecke und war zuvor als Rettungsassistent tätig.
Der Arbeitskreis Junge ÄrztInnen im Hartmann-Bund setzt sich für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen junger Mediziner ein. Schwerpunkte sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Reduzierung von Arbeitsverdichtung und Schichtarbeit. Ziel ist es, Frustration und Abwanderung zu verhindern und einem Ärztemangel vorzubeugen. Der Arbeitskreis fordert grundlegende Veränderungen in den Versorgungsstrukturen und betont die Notwendigkeit eines breiten Konsenses innerhalb der Ärzteschaft.
Die jungen ÄrztInnen im Hartmann-Bund fordern eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen im Gesundheitswesen. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit zu stärken und die Arbeitsbedingungen für Mediziner zu verbessern. Im Fokus stehen die Anpassung der Krankenhausstrukturen an den tatsächlichen Bedarf und die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen.
Guten Tag, Herr Dr. Völker. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Guten Tag. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
Herr Dr. Völker, es wird kritisiert, dass Ärztinnen im Schnitt mehr arbeiten als vertraglich vereinbart. Und gerade junge Ärztinnen sind ja anders unterwegs. Sie kämpfen die jungen Ärztinnen mit der Realität der Überlastung. Und deshalb meine erste Frage, wie gehen Sie persönlich mit dieser Herausforderung um und welche Strategien empfehlen Sie Ihren Kolleginnen?
Ja, ich glaube, das ist ganz allgemein zu beantworten. Das kann schwierig sein, weil es doch immer individuell von der Situation abhängt, wo man anfängt und auch vielleicht in welchem Weiterbildungsstand man ist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es im Vorstellungsgespräch beginnt. Man muss ja ganz nüchtern festhalten, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, es ist nicht so wie Anfang der 90er, als 300 Bewerbungen dort lagen und davon wurde einer genommen, sondern ja, jetzt ist man froh über jede Bewerbung, die irgendwie auf dem Schreibtisch landet. Und das kann sich natürlich oder muss sich derjenige zunutze machen, der dort eine Stelle anfangen möchte. Und dann gleich zu Beginn über die eigenen Ziele und auch die eigene Situation sprechen. Und tatsächlich hilft das schon viel, ganz offen zu kommunizieren, was man eigentlich erwartet und vielleicht auch einfach, was man braucht. Und da, glaube ich, kann man gut Wege zusammenfinden. Dass man auch ganz direkt eine gute Einarbeitung beispielsweise einfordert, dass man sagt, ich glaube, ich brauche so und so lange, bis ich dienstreif bin. Was denken Sie darüber? Was könnte mich im Dienst erwarten? Was müsste ich dafür können? Und da ist ja dann auch der Chef, mit dem man in der Regel das Gespräch führt, in aller Regel offen dazu, weil man ja gute Qualität abliefern möchte. Und ich glaube auch, dass die Mehrarbeit per se, die Sie angesprochen haben, die ist ja nicht das Problem, wenn auch was zurückkommt. Das heißt, man muss das Gefühl haben, dass man auch was Sinnvolles tut und nicht diese Mehrarbeit beispielsweise immer nur dafür anfällt, dass man noch Papierkram erledigen muss. Und wichtig ist auch, dass diese Mehrarbeit in irgendeiner Form dokumentiert wird. Ich weiß, dass sich viele Chefs, weil sie auch Druck bekommen, dagegen wehren. Aber es ist ja ganz logisch, dass man irgendwie darstellen muss, dass offensichtlich ein bestimmtes Pensum nicht leistbar ist. Und dazu muss man einfach darstellen, wir brauchen mehr Zeit, anders geht's nicht. Und sei es dann, dass es als Anreiz dient, dass man Strukturen überdenkt. Und ich glaube, man muss auch den Entscheider klar machen, dass man nur durch solche Dinge den Dienstplan voll bekommt. Also hat man als junger Assistent eigentlich ganz gute Argumente auf seiner Seite.
Völlig richtig, da hat sich viel geändert und die Gesetzeslage, was die Dokumentation von Arbeitszeit angeht, hat sich ja auch deutlich geändert. Da gibt es ja eine Verpflichtung, dass eben dokumentiert werden muss.
ist in der Realität, muss man sagen, noch nicht ganz so angekommen. Da gibt es immer noch Probleme. Also Krankenhäuser hinken da sehr stark hinterher. Und wir wissen auch ganz zuverlässig aus Umfragen, dass es da auch Druck gibt oder einfach Hürden, das zu dokumentieren. Das ist schon noch ein Problem.
Aber zumindest das Setting, der gesetzliche Rahmen ist schon mal da und damit hat man ja auch dann immer ein Rückfallfundament, das schon mal besser ist als das vorhergehende. Also man kann einfach sagen, halt, und man hat Hinweise, die man geben kann und man kann Dinge einfordern.
Das ist richtig, genau.
Genau, Sie sind Vorsitzender der jungen Ärztinnen im Hartmann-Bund und insgesamt, Sie hatten schon angesprochen, um die Attraktivität des Arztberufs zu erhalten oder sie auch zu verbessern, hatten Sie erwähnt, muss man die Arbeitsbedingungen verbessern. Und welche konkreten Schritte fordern Sie da ein, damit diese Bedingungen sich verbessern können?
Man muss ja sagen, konkret ist der Arbeitgeber und auch der Gesetzgeber gefragt. Der Hartmann-Bund kann hier vor allem Dringlichkeiten aufzeigen und na klar auch den politischen Einfluss nutzen. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist, dass wir Verständnis erzeugen und auch dadurch ein gewisses Commitment, dass es überhaupt dazu kommt, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, weil von allein passiert es leider zu selten. Und einerseits müssen wir auf jeden Fall, das ist ja mein, möchte ich nicht sagen, mein Job, das ist das, was ich halt da tue. Und da müssen wir die Ärztin-Weiterbildung da stützen. Und andererseits, glaube ich, müssen wir auch gucken, dass es zu keinem Gegeneinander führt, sondern wenn man sich das anschaut und Chefpositionen in aller Regel nur leistbar sind, wenn man 10 Stunden plus im Krankenhaus bleibt jeden Tag, dann macht das was mit einem und erzeugt vielleicht auch eine Erwartungshaltung an die eigenen Mitarbeiter. Und die ist einfach unrealistisch. Und man muss sich auch mal klar machen, es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt, und eine andere Zeit. Das heißt, die Voraussetzungen jetzt sind womöglich andere auch in den Familien, als es halt vor 30 Jahren der Fall war. Und genau, da muss man gucken, dass man da vielleicht eine gewisse Veränderung einfach anstößt. Eine Flexibilisierung von ganz vielen Modellen kann ja helfen. Und da muss man sagen, unser Schwerpunkt ist schon der, dass wir daran sind, die großen Strukturreformen eigentlich einzuleiten oder zu beschleunigen, dass wir über Umwege, sage ich mal, aber die ganz direkt die Versorgung betreffen. So Stichworte sind Patientensteuerung, eine Notfallreform, die erläuft, eine Krankenhausreform, Digitalisierung, das sind alles Dinge, die helfen ja am Ende des Tages auch nicht nur einer besseren Patientenversorgung, sondern auch, dass diese sozialen Aspekte, die besser berücksichtigt werden können, weil eine gewisse Entschlackung und vor allem eine deutliche Prozessoptimierung stattfindet.
Da sind wir beim Stichpunkt. Sie hatten auf das Statement des Bundeskanzlers vor der Bundespressekonferenz einen Beitrag formuliert. Wir müssen uns den unangenehmen Wahrheiten stellen. Und welche Wahrheiten empfinden Sie denn als die dringendste?
Ich glaube, genau so die Probleme wurden ja gerade so ein bisschen umrissen. Wir müssen auf jeden Fall smarter werden. Wir müssen die Ressourcen effektiv nutzen. Und das sind natürlich auch die Personalressourcen. Wir müssen die Patienten steuern. Und ich weiß, keiner kann es eigentlich mehr hören, aber das Thema Digitalisierung, das ist einfach ein Riesending und wir sind weit zurück. Und wir müssen es schaffen, Daten zu bewegen, anstatt dass wir ständig Ressourcen und Menschen irgendwo hin und her bewegen. Und genau, da es ja als Reaktion auch auf das Statement von Olaf Scholz war, muss ich an der Stelle sagen, ich finde das unredlich, dass man einfach nur ein Versprechen in den Raum stellt. Aber in dem Fall, nicht ganz O-Ton, aber hat er sinngemäß gesagt, mit mir gibt es keine Leistungskürzungen, wird es keine Leistungskürzungen geben. Und ich finde, so einem elementaren Satz, dem muss man noch ein paar Sätze folgen lassen. Nämlich, wie möchte man das denn trotz der Herausforderungen, die wir nicht wegreden können, die da kommen werden, wie will man das schaffen? Also woher kommt das Personal, woher kommt auch Geld? Das wären die ganz offensichtlichen Dinge. Aber eigentlich muss er über Steuerung sprechen und auch damit sagen, dass sich Dinge verändern werden. Und er ist in einer ganz großen Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese Veränderung nicht als Teufel an die Wand gemalt wird, sondern sagen, es wird sich was verändern. Vielleicht gibt es auch von manchem weniger, aber das heißt nicht, dass es schlechter wird. Also mir geht es vor allem darum, dass man eine ganz offene Debatte führt, weil wir haben für bestimmte Dinge, demografische Herausforderungen und Co., haben wir nicht mehr viel Zeit, um darauf vorzubereiten. Und es ist die Politik ist in der Pflicht, die Bevölkerung mitzunehmen. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Das ist ein Prozess. Und da müssen wir jetzt mit anfangen, damit es da auch eine gewisse Akzeptanz geht. Weil ohne dass wir die Bevölkerung und die Patienten mitnehmen, werden wir keine großen Veränderungen hinbekommen. Die stimmen am Ende wieder mit den Füßen ab. Und dann haben wir gar nichts gewonnen.
Da sind wir bei einem Grundproblem. Die demografischen Entwicklungen sind seit 40, 50 Jahren so bekannt. Also als die Boomer-Generation quasi nach dem Pillenknick heranwuchs, war schon bekannt, dass durch diese Veränderung ab 1965 sinken ja die Geburtenzahlen. Das war also seit Mitte der 80er bekannt, was ungefähr passiert. Und das wird nur jetzt dadurch gemildert, dass eben verschiedene jüngere Menschen, Flüchtende oder eben auch Fachkräfte ins Land einwandern. Dadurch ist diese Entwicklung sogar etwas besser als ursprünglich prognostiziert. Aber diese Probleme hat die Politik ja nicht dazu bewegt, quasi nachhaltige Konzepte zu erarbeiten. Wie glauben Sie, dass das jetzt gelingt? Weil die Ampelkoalition ist ja in täglichen Streit wie ein gutes Ehepaar verwickelt und dann stehen Wahlkämpfe an und dann steht eine neue Regierung in den Startlöchern. Wie glauben Sie, dass man da diesen Knoten lösen?
Ja, ganz, ganz schwierig. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil da muss man ja fast schon über die demografische Falle sprechen, in der die Demokratie bei uns steckt. Dass es oftmals, unter anderem aufgrund der Demografie, aber auch aus anderen Gründen, gar nicht belohnt wird, langfristig zu denken, langfristige Konzepte hinzustellen, sondern kurzfristiger Erfolg. Der wird belohnt, kurzfristige, ja, Geschenke oder Minderung von etwas, das wird halt belohnt. Und dadurch, ja, stehen wir jetzt an dem Punkt, an dem wir stehen, weil, wie Sie sagen, es ist schon seit Ewigkeiten bekannt und so richtig ist nichts passiert. Wir sind ja sträflich schlecht aufgestellt für das, was da kommt. Und eine gute Lösung habe ich dafür leider nicht, außer dass wir es schaffen müssen, bei einem Thema wie Gesundheit, was man ja auch sagen muss, was in Wahlkämpfen, das wird ja oberflächlichst behandelt. Es wird ja kaum tief eingestiegen. Es sind ja ganz andere Themen, die Wahlkämpfe bestimmen. Da müssen wir es schaffen, dass wir einen Konsens nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung erreichen. Ich möchte mich jetzt gar nicht festlegen, wie der aussieht. Das ist Hauptsache, es gibt einen Konsens, einen großen Plan, hinter dem man sich versammelt. Und zwar mit allen Wahrheiten, die dazugehören. Das heißt auch, was bedeutet das für die Finanzierung in X Jahren? Was bedeutet das für die Versorgung in X Jahren? Auf welchen Standard einigen wir uns? Und da muss man ehrlich sein, weil die Alternative ist einfach nicht tragbar. Die Alternative ist die, dass wir eine völlig ungeregelte Steuerung erleben werden, weil Ressourcen begrenzt sind. Das sind vor allem die personellen Ressourcen. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt meine einzige Hoffnung, die ich da wirklich habe, diese womöglich schlechtere Versorgung, wenn wir nichts tun, trifft ganz hart die jetzigen Boomer, die, die eigentlich in Entscheidungspositionen sind. Wenn die sich das klar machen, dann sollte doch Veränderung möglich sein. Mich als jemanden, der noch für 30, 40 Jahre im System arbeiten wird, das wird eine unglaublich harte Zeit zu arbeiten, aber genau, da wird man mich auch nicht irgendwo anketten, damit ich dann diese Versorgung noch aufrechterhalte, wie auch all meine anderen Kolleginnen. Wenn ich ins Rentenalter eintrete, ist der ganz große demografische Hammer ja vorbei. Also für mich persönlich habe ich, wenn dieses System nicht völlig in die Fritten geht, gar nicht so große Sorgen. Es geht tatsächlich um diejenigen, die in 10 bis 30 Jahren Versorgung brauchen. Das ist das, was wir irgendwie lösen müssen.
Da sind wir aber bei einem grundsätzlichen Punkt. Ich habe mit vielen anderen Ärztefunktionärinnen gesprochen, die fremdeln, um es vorsichtig zu formulieren, je älter sie sind, desto stärker fremdeln sie mit der Digitalisierung. Und ein Verbandsvertreter sagte mir, ja, das ist ja alles schön und gut mit dem E-Rezept und der EPA etc., aber das müsste man jetzt alles stoppen. Und wenn das dann endlich gut aufgesetzt wäre, so dass es auch funktionierte. Und man müsste natürlich seinen Verband und ihn auch da breit hören. Und wenn das dann also endlich mal fertig wäre, dann könnte man auch mit der Digitalisierung erneut beginnen. Sie hatten angesprochen, wir sind sträflich hinten dran. Andere Länder haben elektronische Patientenakten seit 2 Jahrzehnten. Was ist da Ihr Punkt?
Das heißt, während wir im Alltag erleben, das Stichwort Smartphone und andere intelligente Software, und das geht ja gerade noch mal durch die Decke, durch KI-Programme, während wir da erleben, dass Dinge unkomplizierter werden, intuitiv bedienbar sind, ist das in der Arbeitsrealität, zumindest im Krankenhaus, in der Praxis nicht angekommen. Programme sehen nicht so aus, wie sie auf meinem Smartphone aussehen, sind nicht so bedienbar, sind dabei gleichzeitig unglaublich teuer und sie funktionieren dafür aber nicht. Also, dass man damit ganz viel Vertrauen verspielt hat, das erschließt sich mir. Und es hilft ja nichts. Trotzdem, jeder, der in seinem Alltag erfahren, in seinem privaten Alltag erfahren hat, was Digitalisierung bewirken kann für die eigene, ja, vielleicht auch Effektivitätssteigerung, aber auch einfach für die Freizeitgestaltung. Der hat ja eigentlich einen ganz kurzen Link dazu, dass das auf der Arbeit genauso möglich sein kann. Ich bin davon überzeugt, also zumindest kenne ich eigentlich keine nennenswerte Stimme, die sich dagegen mit Händen und Füßen wehrt. Das wird manchmal noch so postuliert, dass dem so wäre, dass die Ärzteschaft da sehr, sehr konservativ ist. Eigentlich wollen das alle, aber es muss halt funktionieren. Man möchte nicht weiter das Testlabor sein. Man möchte, dass Dinge halbwegs ausgereift sind. Und dann ist noch so ein kleiner gedanklicher Switch, den wir, glaube ich, als gesamtes Land hinbekommen müssen. Wir sind nun mal ein Land der Maschinenbauer und die Maschine, die wurde geplant, dann gab es einen Prototypen, wurde es ein bisschen verbessert und dann wurde das Ding aber perfektioniert für diese Aufgabe, die es erledigen soll, in Serie gebaut. Und darin waren wir sehr lange sehr gut. Und bei Softwarelösungen ist es halt immanent, dass sie sich verändern. Das heißt, wir müssen uns damit irgendwie auch abfinden, dass dann ein Update kommt und dass damit auch Dinge nicht funktionieren. Aber das ist ja der Sinn von Software, sich an neue Sachen anzupassen. Also ich glaube, dass der Widerstand eigentlich gar nicht so groß ist. Aber man muss auch sagen, vielleicht müssen wir die Prioritäten verändern und sagen, wenn Digitalisierung, und das ist sie, wenn die so unglaublich wichtig ist, woran scheitert es denn oft? Der Datenschutz ist nach wie vor wirklich ein Killer. Vielleicht müssen wir die Prioritäten neu sortieren.
Ich finde, und damit kommen wir zum anderen Komplex unseres Gesprächs, die Digitalisierung bedingt auch mehr, dass man Weiterbildung nicht nur als großes Buzzword quasi im Munde führt, sondern dass man das wirklich angeht und dass man zum Beispiel auch Digitalisierung in die Curricula der Universitäten aufnimmt, dass man auch allen quasi mitteilt, um die Vorteile von Digitalisierung zu nutzen, bedarf es wie bei allem einer gewissen Einarbeitung. Also quasi, ich drücke nicht auf den Computer und dann geht das, sondern ich muss mich weiterbilden, ich muss mich einlernen und ich muss zunächst vielleicht sogar mehr Zeit aufwenden, damit ich dann anschließend einen Gewinn habe. Wie glauben Sie, sollte die medizinische Weiterbildung verbessert werden und wo könnte man dort ansetzen, Ihrer Ansicht nach?
Genau, also im Hinblick auf Digitalisierung gehört das natürlich in die Uni. Das heißt, die Leute müssen ein Grundverständnis dafür entwickeln. Die müssen jetzt nicht alle kodieren können. Das ist ja Quatsch. Das ist eher was, was man vielleicht in der Schule schon zumindest ansetzen lernen könnte, wie sowas dann grundsätzlich funktioniert. Aber es gibt ja gute Studien und gute Daten dazu, wie Digitalisierung schlussendlich gesund machen kann. Weil klar, wenn ich frühzeitig Daten habe, kann ich frühzeitig Dinge verändern. Ich glaube, wir müssen lernen, und das gehört definitiv in die Uni, jetzt mit diesen noch KI-Modellen, die es gibt, die noch nicht gut sind und dadurch noch nicht in der Regelversorgung Anwendung finden können, aber die bald soweit sein werden wahrscheinlich. Wie müssen wir mit denen eigentlich umgehen und was brauchen wir für Skills, damit man kooperativ arbeitet, wenn man denn auch dafür sorgen möchte, dass man kooperativ arbeitet? Also das muss schon eine Ausbildung stattfinden und leben. Und in der Weiterbildung, Digitalisierung spielt ja da zumindest in allermeisten Fällen keine Rolle. Das heißt, Digitalisierung bedeutet, man muss mit den, sagen wir mal, ein halbes Dutzend Programme, die man für den täglichen Bedarf braucht im Krankenhaus, die muss man irgendwie halbwegs bedienen können. Das ist meist sehr umständlich, aber genau, das ist ja eine ganz andere Ebene. Ich glaube, wenn man jetzt über die, vielleicht haben Sie das auch gemeint, die Nutzung der Weit- oder Nutzen der Digitalisierung für die Weiterbildung, das hat natürlich auch was mit Fortbildungen zu tun, die man da in Anspruch nehmen kann.
Genau, man kann Blended Learning anbieten, man kann Learning on Demand anbieten, man kann viele Dinge eben einfach zeitunabhängig bereitstellen. Wenn zum Beispiel jemand in der Nachtschicht im Krankenhaus eine Frage hat, kann die sofort quasi durch eine Datenbank mit einem Video oder so eben aufgegriffen und gelöst werden. Das ist ja auch ein Benefit dieser Digitalisierung.
Und ich glaube, im Zuge dessen, dass Weiterbildung vielleicht nicht immer so funktioniert, wie wir es gern hätten, erlangen ja Fortbildungen, die man dann unabhängig vom Arbeitsplatz macht, einen ganz neuen Stellenwert. Weswegen es übrigens auch extrem schwierig ist, dass Fortbildungen kaum noch bezuschusst werden durch die Arbeitgeber. Und da ist es natürlich gut, wenn man sowas, und da gibt es immer mehr gute Angebote, dass man diese Fortbildungen wirklich flexibel machen kann. Das ist super. Genau, und das ist ein Bereich, der sich weiterentwickeln wird. Und vielleicht noch diesen letzten Punkt, Das ist ja auch für die, die sagen, für mich brauche ich das gar nicht, weil ich weiß ja alles. Für die kann das unglaublich hilfreich sein, wenn der Assistent vor Ort vielleicht direkt Hilfe bekommt durch eine KI, ob das ein Röntgenbild ist beispielsweise oder ein Blutbild, bei dem man jetzt akut Hilfe braucht. Und dann kann die zumindest als Entscheidung mit dienen, ja, da hilft es, dir jetzt mal Expertise ranzuholen. Oder nee, alles gut, in diesem Röntgenbild erkennt auch die KI keinen pathologischen Befund.
Die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Berufsgruppen erzeugt Reibungen und in anderen Ländern ist zum Beispiel der Beruf der Pflegenden oder auch des Pflegepersonals in Krankenhäusern inzwischen ein akademischer Beruf. In Deutschland ist ja die Ausbildung der Hebammen inzwischen auch akademisch organisiert. Wie macht es da Sinn, dass man, sagen wir mal, die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen, Pflegerinnen und anderen Gesundheitsberufen verbessert? Was sehen Sie da als junge Ärztin notwendig und was müsste man da angehen?
Ich bin kein absoluter Verfechter davon, dass wir alles akademisieren. Ich glaube nicht, dass uns das, dass das die Lösung für ein Problem ist. Und das stößt im Alltag nicht immer auf Akzeptanz. Da meine ich übrigens gar nicht die Akzeptanz durch andere Berufsgruppen wie uns Ärzte, sondern auch innerhalb der Berufsgruppe. Und man fragt sich auch manchmal, was machen wir jetzt mit den ganzen Akademisierten? Weil wir brauchen ja Leute, die in diesem Berufsfeld arbeiten. Es ist manchmal gar nicht mehr so richtig darauf ausgelegt. Aber es ist vielleicht eine Debatte für sich. Ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir gucken, dass wir viel mehr miteinander reden. Das ist so leicht gesagt, aber wir brauchen Verständnis füreinander. Das muss erzeugt werden. Das kommt nicht von allein. Und dadurch kann erst ein Wille entstehen, auch miteinander zu arbeiten. Dass nicht jeder für sich und parallel, wie es sich mittlerweile entwickelt hat, muss man gemeinsame Räume schaffen. Es gibt ja mittlerweile kaum noch eine gemeinsame interdisziplinäre Visite. Also, dass Pflege und Physiotherapie auf einer Visite mitlaufen, das ist eine Rarität geworden. Und das ist ganz, ganz schlecht für die Patientenversorgung. Und dadurch weiß man auch gar nicht mehr, was der andere eigentlich so kann und macht. Es entkoppelt sich zunehmend voneinander. Welcher Arzt weiß denn ernsthaft, was ein Physiotherapeut eigentlich alles an Möglichkeiten hat und was der machen kann und wie viele Sitzungen das dann braucht? Also das ist schon ziemlich beschämend in gewisser Art, weil ich in meinem Studium, also ich habe das nie wirklich gelernt und das sich anzueignen, ist ziemlich schwierig. Es braucht natürlich im Umgang miteinander ganz klar Grundform der Höflichkeit, aber das muss man erwähnen, weil sowas geht leider immer häufiger verloren. Und wenn man sich nicht miteinander zu unterhalten weiß, kann man auch kaum die Kompetenz der anderen nutzen. Und wir alle haben Kompetenz, ansonsten wird es ja nicht diese verschiedenen Berufsfelder geben. Wir müssen miteinander arbeiten und nur so kann es auch gut funktionieren. Es macht ja einen Arbeitsalltag für jeden unkomplizierter und die Versorgung besser. Und es braucht eine gemeinsame Sprache. Das heißt, einmal ein gemeinsames Ziel. Wofür sind wir hier? Wir sind nicht dafür da, um unsere Zeit dort abzusitzen, sondern irgendwie haben wir alle aus irgendeinem Grund das erlangt. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, wir alle sind Samariter und wollten immer nur dem Menschen und dem Patienten helfen. Aber ein gemeinsames Ziel in diesem Dienst vielleicht, das kann schon helfen. Und sei es nur, wir möchten diesen Dienst möglichst entspannt miteinander verbringen. Auch das verbessert die Patientenversorgung. Aber gemeinsame Sprache, und das ist jetzt wieder ein schwieriges Thema, bedeutet halt auch, wir müssen eine gemeinsame Sprache tatsächlich mindestens im Wort teilen. Auch das ist schwieriger geworden. Und an all diesen Schnittstellen, die dann oft zu Bruchstellen werden, da muss man sagen, das ist ja keine Schuld der Mitarbeitenden im Krankenhaus, die sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben, ich mache heute den anderen das Leben besonders schwer. Das hat was mit Prozessen im Krankenhaus zu tun. Und Prozesse sind auch nicht immer nur durch die Professionals, durch Ärzte, Pflege und Co. organisiert. Das gibt auch eine Verantwortung in der Geschäftsführung, die meist in diesem Nebengebäude sitzt. Die hat auch Prozessverantwortung. Und ich finde, die vergessen wir in dieser Debatte viel zu häufig. Und die müssen wir in die Pflicht nehmen. Und gerade, jetzt kann man noch ein anderes Fass machen, wenn wir Qualität und Co. messen, gibt es auch eine gewisse Verpflichtung, dass Geschäftsführungen vorweisen, dass sie in der Lage sind, Strukturen in einem Krankenhaus zu ermöglichen, dass gut gearbeitet werden kann.
Definitiv, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich komme zu einem Zitat von Ihnen, und zwar: Wer die Zukunft gestalten möchte, muss die Gegenwart verändern. Wie kann dieser Ihr Appell konkret in Wirklichkeit umgesetzt werden? Und was sind Ihre ersten Forderungen, um die Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen zu verbessern und zukunftsfest zu machen?
Ich wollte damals vor allem damit sagen, dass wir am Horizont, wir haben es immer wieder angerissen, da zeichnet sich eine Gesundheitskrise ab. Ne? Wir haben immer steigende Ausgaben. Das wird nur bis einem bestimmten Punkt wird das nicht mehr auf Akzeptanz treffen, vor allem die Versorgung sich verschlechtert. Wir haben eine Personalsituation, die in ganz schwierige Fahrwasser jetzt schon gerät und wir sind gerade erst an einem Kipppunkt, an dem der Pflegemangel wirklich real wird. Das, was wir in der Vergangenheit hatten, das war noch gar nicht so dramatisch, das kommt jetzt erst noch. Und das hat natürlich mit der Demografie zu tun, das haben Sie gesagt, das wissen wir seit Ewigkeiten. Tatsächlich im ärztlichen Bereich ist das direkt ein doppelter demografischer Hammer, weil besonders viele Ärzte in diesem Boomer-Alter sind, in dem sie halt bald nicht mehr an der Versorgung teilnehmen und auf die Anfrageseite kommen. Also das ist das, was ich damit umreißen wollte. Und man muss halt sagen, wir werden kein Wunder erleben. Wir müssen jetzt handeln, um in einigen Jahren denn womöglich auch Erfolg zu haben. Weil Stand jetzt, das ist einfach so, dauern Veränderungen bei uns ewig. Gerade wenn wir bundesweit irgendwas umsetzen wollen, sind das ja oft unmögliche Prozesse und wir sind ein sehr, sehr kompliziertes Land geworden. Das muss man ändern und das wird nicht sofort klappen, das zu ändern. Also müssen wir jetzt einfach mal so tun, als bliebe das auf immer so, dass wir kompliziert sind. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, um vielleicht ein brauchbares Resultat in 5 bis 10 Jahren zu haben, wenn wir es dann brauchen. Nicht erst dann. Das habe ich vorhin schon gesagt, dieses langfristige Denken, was politisch etabliert werden muss. Und da sind wir, das habe ich auch schon gesagt, wahnsinnig schlecht vorbereitet. Und jetzt hatten Sie ja gefragt, was braucht es da konkret? Ich glaube, ich habe es schon angerissen, möchte es nicht nochmal zu sehr ausdehnen, aber wir brauchen eine effektive Patientensteuerung. Wir gehen ganz, ganz schlecht mit unseren Ressourcen und vor allem mit dem Personal und auch mit den Patienten, die wir von Pontius nach Pilatus schicken, ohne dass denen wirklich geholfen wird. Dafür braucht es einerseits neue Strukturen. Ich denke da an Leitstellen, die eigentlich viel mehr Gesundheitsleitstellen sein müssten, dass die Patienten zumindest einen Tipp geben, wie man Termine besorgt, dass sie Rettungsdienst anders handhaben, als dass sie zurzeit sagen, da ist ein Notfall, ein vermeintlicher Notfall, Bums, wir schicken raus, was wir haben. Das bindet ja unglaublich viele Ressourcen und es kostet Kohle ohne Ende. Das muss man sich einfach klar machen. Also ich möchte niemandem was wegnehmen, ich möchte einfach nur, dass Dinge, die unnötig vor Ort irgendwo verbraucht werden, dass sie da eingesetzt werden, wo sie vielleicht viel wichtiger wären. Und dafür braucht es auch Digitalisierung. Also beispielsweise eine Versorgungsstufe 0, dass man sich digital schon aber von zentraler Stelle organisiert und zertifiziert sich eine Hilfe holen können, muss ich damit eigentlich jetzt wirklich irgendwo hin? Oder kann mir dann vielleicht eine App schon einen Tipp geben, dass abends mal kurz ein bisschen auffiebern, vielleicht auch beim Kind, da gibt es übrigens gute Apps, gar nicht so schlimm ist. Was kann ich denn schon tun von mir aus? Und das wären Dinge, die uns relativ zügig helfen könnten. Und an der Stelle, letzter Punkt, darf man nicht vergessen, das Thema Prävention haben wir noch gar nicht richtig angesprochen. Da muss man jetzt mit anfangen, damit man in ein paar, womöglich je nachdem, was man so macht, Jahrzehnten einen Erfolg hat. Aber diese ganz großen Killer, die wir halt haben, das ist Ernährung, wie sie halt bei uns stattfindet, es ist Konsum von Rauschmitteln, Alkohol und vor allem der Tabakkonsum sind ein Riesenproblem. Cannabis und Co. kommen jetzt womöglich noch dazu und machen große Probleme. Da müssen wir ran. Und dann gibt es ja deutlich weniger Inanspruchnahme. Wir haben eine gesündere Bevölkerung. Wir sparen uns ein Heidengeld. Und das Wichtigste, die Leute haben mehr Jahre in Gesundheit, anstatt nur mehr Lebensjahre, die wir hinten mit großem Aufwand dran basteln. Also da ist allen mitgeholfen. Ich wüsste nicht, was gegen spricht, außer die Trägheit der Masse. Und klar, Aufklärung muss da immer noch passieren. Ich glaube, es muss drastischer sein, als sie bisher funktioniert. Und ohne finanzielle Incentives funktioniert sowas ja dann in der Regel doch nicht. Haben wir jetzt Jahrzehnte probiert. So richtig gut werden die Zahlen an der Stelle nicht.
Meine letzte Frage. Der Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach ist vom Fach. Er ist auch Mediziner. Manche sagen, das sei schon mal ganz gut, dass ein Gesundheitsminister zumindest weiß, worüber man redet. Er hat auch eine Menge Reformen angeschoben. Die Punkte, die Sie erwähnten, die sind teilweise in der Reform der Notfallversorgung adressiert. Es ist die Krankenhausreform in Gange. Es sind verschiedene Gesetze, die sich mit Datennutzung beschäftigen, verabschiedet worden. Es sind Digitalisierungsgesetze verabschiedet worden und es sind viele weitere Dinge in seiner Pipeline. Sind Sie insgesamt mit ihm zufrieden? Hat er gegenüber den Vorgängern, sagen wir mal, ein Stück des Reformstaus auflösen können? Oder wie sehen Sie sein Wirken und was wünschen Sie ihm und der Versorgung und dem Land für die nächsten, sagen wir mal, 6 Jahre bis 2030?
Als letzte Frage zuerst. Ich wünsche ihm maximale Erfolge. Ich weiß nicht, ob er die bis 2030 dieses Amt bekleiden wird. Dazu, genau, das wäre sehr viel Glaskugel. Aber ich wünsche ihm Erfolg insofern, als dass mir ist es ja an mancher Stelle, also das klingt vielleicht ein bisschen zu simpel, mir ist es ja manchmal schon fast egal, wie wir es machen. Da gibt es verschiedene Prinzipien, wie man Dinge verändern kann. Wichtig ist, dass wir irgendwas auch mal konsequent durchziehen, dass wir uns da insgesamt gesellschaftlich und politisch, damit fängt es nun mal an, hinter einem Konzept vereinigen und dann ziehen wir es auch mal durch. Und dann wird es nicht nach 4 Jahren nochmal neu aufgeknackt und dann gucken, was wir noch verändern können. Jetzt zu seinem Erfolg. Was hat er denn verändert? Ja, EPA und Rezept, das sind vielleicht so die Dinge, die man besonders merken kann. Umgang mit medizinischen Daten, das wird sich noch zeigen, wie gut das funktioniert. Und andere Dinge, die wurden wie von auch vielen anderen angestoßen. Ich muss sagen, für die Krankenhausreform, ich finde es großartig, es ist wirklich ein Riesenprojekt, was da angegangen ist. Aber wir sehen, wie es sich gerade im politischen Klein-Klein verliert. Das ist das Problem von ganz vielen Reformvorhaben. Also auch Jens Spahn, der war nicht faul, der hat unglaublich viel gemacht. Manches von dem, was jetzt umgesetzt wird, ist ja auch noch ein Relikt von damals. Also das merkt man ja manchmal gar nicht so richtig. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, dass wir Anbauten machen und kleinere Renovierungsarbeiten in diesem System, sondern wir brauchen eine Sanierung. Das muss große Reform bedeuten, das braucht parteiübergreifenden Konsens. Und ich möchte mich jetzt nicht drin verlieren, wie das nach meiner Vorstellung aus aussehen müsste. Ganz klar, also es braucht große Veränderungen. Was mir bei Karl Lauterbach gefehlt hat, ist einmal, man kann diese großen Reformen nicht in Einzelpaketen machen. Also man kann nicht eine Notfallreform unabhängig von einer Krankenhausreform denken und den ambulanten Bereich eigentlich gar nicht adressieren. Die Dinge greifen ineinander. Wenn wir ein wirklich integriertes System haben wollen, braucht es den großen Wurf, der alles mitdenkt. Das fehlt mir an der Stelle ganz klar. Und was mir vor allem fehlt, was glaube ich auch manchmal medial falsch verstanden wurde, die Ärzteschaft hat oftmals nicht all das kritisiert, was dort inhaltlich gemacht wurde. Die Ärzteschaft ist da auch gar nicht so differenziert aufgestellt, wie man es manchmal glaubt, wie es auch manchmal behauptet wird, sondern eigentlich sind wir sehr, sehr gut in der Lage, uns hinter einem guten Plan zu versammeln. Die Kommunikation war halt desaströs. Man wurde ja kaum mitgenommen. Diese Expertengremien hatten ja häufig keine praktische Expertise drin, sondern das war, also obwohl ich viele Experten, ich denke mal Professor Karagiannidis, ein großartiger Kopf, der ganz tolle Dinge mit angestoßen hat, aber mir fehlt dann noch mehr die Versorgerperspektive drin. Und das hilft, um Akzeptanz zu erzeugen, um alle auf diesem Weg mitzunehmen. Und ja, Karl Lauterbach selbst hat Medizin studiert, das ist richtig. Er arbeitet nicht in der Versorgung. Das möchte ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Aber man kann nicht manchmal behaupten, hier, ich bin einer von euch, und im nächsten Augenblick ist man es eigentlich doch nicht so richtig und betont auch das wiederum. Also, wie gesagt, da möchte ich ihm keinen Strick draus drehen, aber das ist kommunikativ schwierig und wir wissen ja, wie das manchmal ist. Wenn man einmal sein Standing so ein bisschen verloren hat, dann wird es schwierig, das wiederzuerlangen. Ich glaube, da hat er, jetzt ist er auch nicht der größte Kommunikator, den wir vielleicht haben in der Politik, da haben wir, hat er einiges an Potenzial verspielt, was er gehabt hätte, weil das war eine unglaublich vulnerable Zeit. Gerade wir kamen ja auch aus der Covid-Zeit. Boah, Mensch, da war richtig viel möglich, weil eigentlich alle gesehen haben, wo Defizite sind. Wir haben uns mittlerweile schon wieder an diese Defizite, die so klar aufgezeigt wurden, gewöhnt. Das ist ganz gefährlich. Wenn man sich an diese Insuffizienzen gewöhnt, dann ist man nicht mehr offen für Veränderungen. Also, da wurde einiges Gutes angeschnitten, da wurde einiges an Zeit verspielt. Ich würde sagen, es ist ein gemischtes Bild, was ich da zeichnen würde.
D'accord, es gab mal einen Song, der hieß König von Deutschland. Wenn Sie Bundesgesundheitsminister wären, was würden Sie an Ihrem ersten Tag anpacken?
Ja, ich glaube, das jetzt zu versprechen am ersten Tag, Bums, folgende 5 Maßnahmen und alles wird besser, das ist halt schwierig. Jetzt habe ich nicht permanenten Stab eines Ministeriums hinter mir, der mit mir Pläne arbeitet. Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall ganz kurzfristige Ziele setzen, nämlich wir haben jetzt in kurzer Zeit, sammelt man mal von allen ein, was eigentlich großer Bedarf ist. Dann wird das, ich sag mal, wird da die gesunde Mitte, der goldene Schnitt von gesucht und dann wird das umgesetzt. Klar gibt es Dinge, die man ganz kurzfristig umsetzen kann, womit man bestimmte Player glücklich machen kann, ne? Finanzen kann man mal relativ zügig verschieben und dann ist da viel geholfen. Aber ich glaube, wie gesagt, es braucht diesen großen Plan, dass man nämlich Finanzen nicht jetzt in Strukturen steckt, die man übermorgen eigentlich dann abreißen möchte, wie es gerade im Krankenhausbereich beispielsweise passiert. Was ich versprechen könnte, wäre, dass ich mich mit den anderen Ressorts sofort zusammensetze und fachübergreifend überlege, was Gesundheit eigentlich in allen Ressorts zu suchen hat. Da ist nämlich eine ganze Menge, was auch im sozialen Bereich passieren muss und eine ganze Menge, was auch im Bereich Klimaschutz passieren muss, damit wir eine gesunde Bevölkerung erzeugen können. Weil Gesundheit entsteht ja nicht im Krankenhaus, in der Arztpraxis, sondern sie entsteht davor, auch im Bildungsbereich. Und im Gesundheitssystem können wir dann die Krankheiten, die auftreten, verhindern. Aber sonst ist der präventive Bereich eigentlich der, der einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Breite erfahren müsste. Da wird viel drüber geredet, ist meines Wissens nach noch kaum was passiert, also nichts, was ich wahrnehme zumindest. Das ist das, was ich seriös versprechen könnte. Alles andere braucht ein bisschen Vorbereitung und einen durchdachten Plan. Da ist mir die Polemik dann an der Stelle doch fern, das traue ich mir nicht ran.
Aber Herr Dr. Völker, das ist doch mal ein guter Punkt, mit dem wir schließen. Die Prävention ist in aller Munde und es muss jetzt umgesetzt werden, weil es ist, wie Sie ja sagen, in der Tat schlauer, wenn die Menschen gesund bleiben und weniger einfach krank werden, dann ist insgesamt die Versorgung besser und auch die Zufriedenheit natürlich der Menschen ist höher, weil wer gesund ist, muss sich ja nicht mit einer Krankheit herumschlagen.
So ist es.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank Ihnen auch.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.